Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, wie gestern, so auch heute, live aus dem österreichischen Klagenfurt, wo gerade die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden, mit einem dreitägigen Wettlesen unter anderem um den Ingeborg-Bachmann-Preis und den Deutschlandfunk-Preis, die beide am Sonntag dieser Woche vergeben werden. An diesem Freitag gab es erneut 5 unveröffentlichte Texte, die gelesen wurden vor jener Klagenfurter Jury, die ihren Vorsitz hat durch meinen Büchermarktkollegen Hubert Winkels. Und es gibt Zahlreiches zu debattieren in den kommenden 20 Minuten dieses Büchermarktes, was wir nun zu dritt tun werden, mit Katrin Schumacher, ihres Zeichens Literaturchefin des MDR, und mit Gerrit Bartels, ebenfalls aus dem östlichen Teil Deutschlands. Er wiederum ist Literaturchef der Berliner Zeitung Der Tagesspiegel. Ich grüße Sie, guten Tag.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Wir werden einsteigen mit dem letzten Text, der an diesem Tag gelesen wurde, mit dem Text von Tom Kummer. Und bevor wir uns mit dem Text selber beschäftigen, hören wir kurz hinein, und zwar nicht in den Text selber, sondern in das vorab gesendete Autorenvideo.
Ich bin Fahrer. Manchmal höre ich Geräusche. Ich kontrolliere den Kofferraum, aber da ist nichts. Ich fahre nur nachts. Das beruhigt mich. Meine Passagiere diktieren das Reiseziel. Im Kopf fahre ich, wohin ich will.
Ein Ausschnitt aus dem Video, das vor der Lesung von Tom Kummer gesendet wurde. Es ist hier üblich beim Bachmann-Preis, dass jeder Autor ein Video auch mitbringt, mit dem er sich vorstellt. Das Ganze hier wird auch im Fernsehen übertragen. Auf Tom Kummer haben wir alle gewartet. Hat er diese Erwartungen, die in ihn gesetzt worden sind, erfüllt? Wovon erzählt sein Text? Wer möchte anfangen? Frau Schumacher.
Ja, also erzählt im Grunde davon, dass da ein Taxi-Driver, ein Mann, so wie wir es gerade gehört haben, durch die Nacht fährt und seine Passagiere an ihre Ziele bringt. Aber seine Fahrt im Grunde geht in die Vergangenheit. Also er trauert um seine verstorbene Frau. Die hat er so als Foto ans Armaturenbrett geklebt, zusammen mit den beiden Kindern. Also man kriegt ziemlich schnell mit. Das ist ein Text, der eine Totenklage ist. Und es ist fast schon eine Bachmann-Kategorie, würde ich sagen. Diese Erzählung vom Jenseits, von jemandem, der um jemanden trauert. Und dieser jemand wird evoziert, also wird wieder hervorgeholt. Es ist Klaus Kastberger aus der Jury, der hat gesagt, es ist ein Retro-Text oder retrohaft. Und das finde ich eigentlich ganz schön, im wahrsten Sinne nämlich. Da kommt etwas zurück. Und was da zurückkommt, ist seine Femme Fantôme, seine verstorbene Frau, an die er sich erinnert. Man weiß die ganze Zeit nicht, was ist passiert. Also diese alte Deleuze'sche Frage, die eine Novelle kennzeichnet, was ist eigentlich passiert, wird da nicht beantwortet. Sie ist tot, aber ob er Schuld dran hat, das weiß man nicht. Und er schreibt da auch so ein uraltes Motiv der Literatur weiter. Also das findet man schon bei Properz in seiner Cynthia-Klage oder bei Novalis, bei Goethe, bei Georges Rodenbach, bei Arthur Schnitzler. Also diese Femme Fantômes, die bevölkern die Literatur. Und er schreibt sich da wunderbar ein in eine literarhistorische Reihe, würde ich sagen.
Ja. Tom Kummer schreibt sich ein in eine literarhistorische Reihe. Sie werden gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Frau Schumacher, Sie haben Ihre Dissertation auch geschrieben über die Femme Fantôme und die Femme Fragile, glaube ich, kam auch vor. Tom Kummer ist als Journalist bekannt geworden, und zwar als ein Journalist, der seine Interviews erfunden hat. Und vorhin, während diese Lesung stattfand, hat Christian Husitschka, der den anderen Autor, auf den hier alle gewartet haben, über den wir zum Schluss auch noch reden werden, nämlich Daniel Heitzler, hier mitgebracht. Und der hat erzählt, dass er gestern mit Michael Wiederstein gesprochen hat. Das ist einer der Jurymitglieder. Michael Wiederstein hat Tom Kummer eingeladen hier zum Bachmann-Preis und gestern Abend wohl gesagt, dass in diesem Text tatsächlich alles stimmt. Sie hätten ein Jahr lang daran gearbeitet, um einen Text, einen Tom-Kummer-Text hier bringen zu können, in dem nichts erfunden ist. Glauben wir das, Herr Bartels?
Ich weiß nicht, ob man das glauben soll. Das trägt vielleicht zu der Legende Tom Kummer noch ein bisschen mehr bei, solche Aussagen. Aber das, was er jetzt in diesem Text geschrieben hat und ist ja eigentlich, also um jetzt mal so auf die Geschichte von Tom Kummer ein bisschen zurückzukommen, ist eigentlich eine Nachfolgeerzählung seines letzten Buches, das heißt Nina und Tom. Und ja, das ist eben so eine Art Requiem auf seine verstorbene, an Krebs verstorbene Ehefrau. Und das ist eben diese Geschichte, die er jetzt hier erzählt, diese nächtliche Fahrt durch die Schweiz, wo er als Taxifahrer eben mehrere Fahrgäste aufnimmt, über sein Leben reflektiert, ist eben diese Nachfolgeerzählung. Deswegen kann man das halt eben ganz gut miteinander eben kurz schalten mit diesem Nina und Tom. Also natürlich die Frau, also auf dem Armaturenbrett ist Nina, dieser Sohn, der in der Geschichte vorkommt, der eben gesagt, er sagt, er will nicht zurück in die Schweiz. Klar, er hat mit diesen beiden Söhnen in Los Angeles gelebt. Sie sind jetzt wieder in der Schweiz zurück. Bern ist der neue Lebensmittelpunkt von Tom Kummer. Und das passt natürlich dann alles ganz schön, so wie ich das jetzt hier so erzähle. Natürlich, wahrscheinlich ist da eine Menge Wahrheit drin. Es bezieht sich bestimmt ganz viel auf sein Leben. Man kann es trotzdem auch einfach ganz profan als einen autofiktionalen Text auch wieder sehen. Also wir können es nicht beurteilen, was alles wirklich erfunden ist und was wirklich stimmt in diesem Text.
Wir können nicht beurteilen, was erfunden ist und was nicht. Hubert Winkels fühlte sich in diesem Text aufgrund seiner Lakonie, auch seines sehr ökonomischen Erzählstils, an Raymond Chandler erinnert.
Was ja wieder was ganz Schönes ist, also diese ganzen Referenzen. Sie haben vorhin gesagt, Erwartungen. Was für Erwartungen hat man an Tom Kummer? Diese Erwartungen sind natürlich also irgendwie negativ besetzt im Sinne von Tom Kummer ist der große Interviewfälscher gewesen. Der hat seine große Zeit sowieso, also bevor er angefangen hat, diese Interviews zu fälschen, in den 80er und 90er Jahren gehabt. Und darauf bezieht sich ja auch dieses, das ist ein Retrotext von Klaus Kassberger. Das ist halt immer die Frage bei Literatur. Tom Kummer schreibt, wie Tom Kummer schreibt. Der ist in den 80er und 90ern groß geworden. Und das wird jetzt eben so überschrieben. Stülpt, dass er eben ein Mann der 80er und 90er Jahre ist. Deswegen wird jetzt gesagt, na klar, das ist ein Retrotext. Der Text steht aber erstmal für sich selbst und er ist aus dem Jahr 2019.
Ist aus dem Jahr 2019, hat dennoch einige, die zugehört haben, auf Twitter konnte man das auch verfolgen, erinnert an die alte Tempozeit. Frau Schumacher, wir wollen nochmal zurück zur
Femme Fantôme. Ich möchte jetzt vor allem erstmal auf den Vortrag eingehen, ehrlich gesagt. Der war schon sehr berückend. Die Vorträge bisher, die wir gehört haben, die waren alle ganz gut. Also es gab vielleicht einen, der nicht so besonders gut war, aber der nun tatsächlich war einer, wenn man die Augen geschlossen hat, konnte man wirklich in so ein Raunen reinkommen. Ja, es war tatsächlich so ein Beschwörungstext. Und es gibt auch eine Stelle in dem Text, in dem die Tote wieder heraufbeschworen wird. Also es gibt eine Liebesszene, wo er mit der Toten quasi in den See steigt und mit ihr anfängt zu tauchen, bevor sie sich wieder verwandelt. Und das ist natürlich, also darauf läuft der Text hinaus. Er läuft dann weiter, ja. Aber das ist so die zentrale und auch heiße Stelle in dem Text, bei dem es übrigens, glaube ich, total egal ist, ob da irgendwas erfunden ist oder nicht. Es ist ja Literatur und es ist ja kein journalistischer Text.
Nein, und man kann sich das so ganz schön vorstellen, so wie wir den Schnipsel eben gehört haben aus seinem Video. Also der Text, der Vortrag von ihm war eigentlich die unmittelbare Fortführung dieses Videos. Und das Gefühl hat, ich habe überlegt eben gerade, steht das auch in dem Text drin, was in dem Video eingespielt wurde, hat er das nicht eigentlich auch schon vorgelesen?
Sie sprachen gerade, Frau Schumacher, über Beschwörungen. Mit Beschwörungen und Anrufungen hatten wir es mehrfach zu tun an diesem Bachmann-Tag, an diesem zweiten Bachmann-Tag. Wir könnten natürlich jetzt noch ohne Ende über Tom Kummer reden, aber das Radio hat ein Ende, zumindest eine Radiosendung, und die ist bereits in 11 Minuten. Deshalb kommen wir kurz zu einem anderen Text, und zwar zu dem von Ronja Othmann. Der ist heute vormittags vorgelesen worden, und den Anfang, in den hören wir einmal kurz rein.
August 2014 sitze ich vor dem Fernseher. Ich sehe Frauen in den Kleidern meiner Großmutter, meiner Tante, meiner Cousine, sehe Männer wie mein Großvater, mein Vater, Onkel, meine Cousins um ihr Leben rennen. Es ist Hochsommer. In den Bergen verdursten Kleinkinder, Alte, Kranke, Shingal ist umzingelt. Die Männer und die älteren Frauen, die es nicht schaffen zu fliehen, töten sie. Die jüngeren Frauen und Kinder nehmen sie mit als Kriegsbeute, verkaufen sie weiter auf den Sklavenmärkten für die Kämpfer des IS. Frauen, die meinen Namen tragen, den meiner Schwester, meiner Cousine.
Das war ein Ausschnitt aus dem Text von Ronja Othmann. Die deutsche Autorin las auf Einladung von Insa Wilke, die den Büchermarkthörerinnen und Hörern auch bekannt ist, weil sie bei uns viel über Lyrik spricht. Hier hat sie eingeladen den Text 74. Darin geht es um den Völkermord des Islamischen Staats in Shingal. Die Jury traf kein direktes Urteil. Wie sind Sie mit diesem Text umgegangen, der ja auch mit einer Anrufung und einer Erinnerung, einer Beschwörung arbeitet? Ja.
Also ehrlich gesagt ist er mir ziemlich nah gegangen, körperlich auch. Also mich hat wirklich das Grauen ergriffen. Ich fühlte mich teilweise ein bisschen wie ein Voyeur, der etwas beiwohnt, was er eigentlich gar nicht möchte. Also dieser Text, Insa Wilke hat es so schön beschrieben, der fällt in einen hinein wie ein Stein und da bleibt er erstmal liegen und macht erstmal etwas mit einem. Das war der Jury anzumerken, die erstmal gar nicht ans Reden kam und dann aber vor allem darüber gesprochen hat, ob man so etwas schreiben kann, ob man das mit literaturkritischen Mitteln irgendwie bewerten kann, was da dargestellt wird. Weil es war doch tatsächlich, das sagte Klaus Kastberger, eine gelungene Reportage, die Ronja Othmann da vorgelegt hat. Und dementsprechend drehte sich die Jury so ein bisschen im Kreis. Es gab also zwei Jurymitglieder, die gleich sagten, da ist die Grenze erreicht. Ich kann mich da literaturkritisch nicht oder schlecht äußern.
Dazu kommen wir gleich dann noch. Genau. Da haben wir auch noch einen Ton. Mhm. Und wir haben einen Ton gleich von Hildegard Keller, über den wir reden werden. Ja, welche Sprache kann man finden für das Schreckliche? Es ist ein bisschen verrückt, dass auf der einen Seite gerade ein Journalist oder ehemaliger Journalist, Tom Kummer, einen literarischen Text vorlegt, der aber wiederum komplett wahr sein möchte. Hier wurde darüber gesprochen, dass Ronja Othmann eine gelungene Reportage geschrieben hätte. Darüber kann man streiten. Das ist ein Sonderfall. Wir hören kurz in den Ton von Hildegard Keller aus der Jury, die damit eine ganze Debatte eröffnet hat. Es sind wenige Sekunden, bitte.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als Literaturkritikerin bleibe ich, glaube ich, da einfach still, respektlos und nehme das entgegen. Mir käme es nie in den Sinn, ein Bekenntnis aus einem Konzentrationslager oder einem saudischen Gefängnis kritisieren zu wollen.
Hildegard Keller, die, glaube ich, sagen wollte, respektvoll, würde sie dann schweigen in dem Moment. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt, der häufiger schon angesprochen wurde in den letzten Jahren oder ganz aktuell. Man erinnert sich an Bettina Wilpert, Nichts, was uns passiert. Da ist auch darüber gestritten worden, inwieweit man ästhetisch einen Text behandeln kann, der vom Schrecklichen, in dem Fall einer Vergewaltigung, berichtet. Es gab natürlich die große Debatte um Stella von Takis Würger. Und nun wurde auch hier diskutiert, ausgehend von diesem Statement von Hildegard Keller. Kommt die Literaturkritik hier an ihr Ende, Gerrit Bartels?
Ja, man könnte auf den Gedanken kommen, aber nochmal zurück zu dem Text von der Frau Othmann. Das ist ja tatsächlich dann auch, sie hat ja versucht, Poller einzubauen, also sie baut Poller ein, damit man diesen Text lesen kann, damit es eben zur Sprache kommt, was an Grausamkeiten da passiert ist und an Grausamkeiten, die sie beschreibt. Und das heißt dann, also sie fängt dann immer mal wieder an, ich schreibe oder hier gibt es eine Sprachlosigkeit, die noch unter der Sprache sich befindet, diese Sprachlosigkeit, und sie hebt dann trotzdem immer wieder an. Also sie versucht diesen Widerspruch, den es da gibt, also den Grausamkeiten, die sie beschreibt, und eben, dass man das eigentlich nicht beschreiben kann und schon gar nicht so detailliert, wie sie das macht, versucht sie eine Art von Literatur, eine Literarizität zu geben. Das kann man jetzt gelungen finden oder nicht, da kann man so wie Hildegard Keller reagieren. Also mir ging es dann so ein bisschen so, ich finde nicht, dass halt Ronja Othmann eine eigene Sprache, eine eigene literarische Sprache gefunden hat, um halt eben das zu beschreiben, was sie da beschreibt. Also da bin ich dann auch eher auf der Seite von Klaus Kastberger gewesen, der sagt, das ist eben eine Reportage, man kann das als gelungene Reportage bezeichnen, aber als Literatur würde ich da ein großes Fragezeichen hintersetzen.
Wie sehen Sie das,
Frau Schumacher? Ja, es ist die Sprache der Zeugen, ja, die sie da aufnimmt, die sie dann wiederum literarisiert. Also, und das ist ja was, das macht keine Reportage. Also die Reportage stellt sich nicht hin und sagt, der hat gesehen, dass da etwas passiert ist und dem wurde erzählt das, sondern das ist das, was sie macht. Sie führt eine Figur ein, die Gräuel gesehen hat und davon erzählt. Aber man ist sich nie sicher, ob diese Gräuel so tatsächlich stattgefunden haben oder ob das Instrumente sind. Auch dann literarische Instrumente für sie, um zu zeigen, es lässt sich nicht einfach erzählen. Insofern, also ich halte es für Literatur, nicht für eine Reportage.
Ja gut, aber das, also wir sind da ja ganz tief drin. Man kann ja Shoah, also ich meine, das von Lanzmann, also kann man Bilder aus dem Holocaust zeigen oder nicht, oder geht man da anders ran? Das ist ja auch in diesem Fall die Frage, man hätte sich ja auch überlegen können, wie kann ich halt über diesen Genozid an den Jesiden anders nicht schreiben oder wie komme ich überhaupt ja künstlerisch daran ran? Und ich habe nicht das Gefühl, dass Ronja Othmann sich also wirklich sehr intensiv eben mit einem, ja, mit verschiedenen künstlerischen Zugängen zu diesem Genozid beschäftigt hat.
Es wurde in der Jury-Diskussion auch erwähnt, dass Bilder verwendet werden, die man so oder ähnlich bereits kennt, natürlich auch aus der Wirklichkeit kennt. Gleichzeitig sind diese bereits bekannten Bilder dafür immer wieder gut, um einen Zugang zu diesem Unsagbaren zu finden. Man denkt natürlich unweigerlich auch an Benjamin Wilkomirski, an Bruchstücke, der gefeiert wurde für sein Auschwitz-Buch, bevor dann rauskam, dass er dort eben nie war. Aber man hat es ihm geglaubt, eben weil er zurückgegriffen hat auf Bilder, die bereits medial vermittelt worden sind. Wir haben noch 3,5 Minuten, deshalb gehen wir noch ganz kurz zu einem anderen Text, der von Daniel Heitzler heute vorgelesen wurde. Auf den waren deshalb viele Leute neugierig, weil er ist sehr jung, er hat noch kein Stipendium bekommen, er hat noch keinen Text veröffentlicht, er ist in Berlin in einer Bar entdeckt worden und hat hier jetzt auch einen Text vorgelegt, der eine Anrufung ist auf Einladung von Hubert Winkels. Und auch hier hören wir ganz kurz in den Anfang hinein.
Vier Männer in ihren 40ern warten auf den Sonnenuntergang. Sie hocken auf zylindrischen Holzblöcken, etwa 70 Zentimeter hoch, jeweils rings um ein auf Langlebigkeit konzipiertes Lagerfeuer. Nahe zweier aus Backstein und Holz errichteter Hütten, an der Westseite eines durch die Wüsten typisch flache Peripherie wuchtig erscheinenden Berges. Nahe Estación Huadli, San Luis Potosí, Mexiko. Es ist April und das Wetter in dieser Gegend ist wie immer.
Ein Ausschnitt aus dem Text von Daniel Heitzler, der Anfang eines Romans, so ist es angekündigt worden. Warum haben alle auf diesen Autor gewartet? Und da sind wir auch wieder bei den Erwartungen. Sie lachen, Frau Schumacher?
Ja, weil der Autor angekündigt wurde als jemand, der noch nie etwas, überhaupt irgendetwas veröffentlicht hat, der quasi in die Schublade bisher geschrieben hat. Und deshalb war man natürlich gespannt, weil es wird ja niemand hier ohne Grund nach Klagenfurt eingeladen. Ich mochte den Text sehr. Es war eine Jungsgeschichte irgendwie. Die Mischung zwischen Beckett und Lucky Luke wurde hervorgehoben. Also diese Männer, die da in einem fiktiven Mexiko, in einer seltsamen Kulisse sitzen und dann so ein mystisches Ritual vollziehen, das hat mich doch sehr amüsiert. Apropos, ich habe eben gesagt, die Vorträge waren gut. Der war nun nicht ganz so gut. Also es war ehrlich gesagt ein bisschen Arbeit gegen den Text, die Daniel Heitzler da probiert hat. Aber die Adjektive, diese leicht verschobenen und dadurch so verschrobenen Adjektive, die er gebraucht hat. Dann ein großartiger Schluss, in dem klar wird, ja, hätte man mal gelesen, dann wäre das alles nicht passiert oder hätte man in ein bestimmtes Buch geschaut. Und dann diese flirrende Lage zwischen Poesie und Parodie und Pathos. Also ich war sehr begeistert.
Ja. Das ist natürlich verrückt, hätte man nicht gelesen, wäre das nicht passiert. Bei der Rede, die Clemens Setz gehalten hat zur Eröffnung, da ging es auch um Don Quixote, da wäre vieles nicht passiert, wenn man nicht gelesen hätte. In dem Fall, es wurde Lucky Luke, es wurde Beckett genannt, es wurde auch Lasseter genannt. Herr Bartels.
Ich wusste nicht, ob ich mich jetzt auf den Arm genommen fühlen soll oder ob ich diesen Text wirklich ernst nehmen soll. Und ich hatte so meine Probleme mit dem Text. Ich fand ihn auch nicht besonders witzig. Und ich fand ihn auch nicht besonders gut geschrieben. Auch im Sinne von, kann er bewusst so viele Adjektive einsetzen, so viele Partizipien einsetzen, Szenen. Also ich sage jetzt einfach nochmal einen Spruch, den Hubert Winkels, also der Juryvorsitzende, gesagt hat. Dieser Text hat keine Substanz. Seine Szenen haben keine Substanz. Er fand, er hat trotzdem seine Wirkung. Ich fand, er hat überhaupt keine Wirkung.
Sie werden bei Ihrem Urteil bleiben.
Ich bleibe bei meinem Urteil.
Somit bleiben wir hier in der Wiederholung der Jury-Diskussion, ebenso wie die Jury selber, auch zu dem Text von Daniel Heitzler etwas gespalten. Wir kommen schon zum Ende. Schade. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Katrin Schumacher, Gerrit Bartels. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.